Ikigan Roku Nummer 37. Bansans drei Welten, kein Dharma. Bansan sagte zu seinen Schülern, in den drei Welten gibt es kein Dharma. Wo könntest du den Geist finden? Sechos Gedicht. Drei Welten, kein Dharma. Wo könntest du den Geist finden? Weiße Wolken krönen die Himmel, die Bäche entlocken der Harfemusik, Töne und Harmonien, die keiner verstehen kann. Der Regen der Nacht hat tiefe Herbstwasser gebracht. Ja, ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. In den drei Welten gibt es kein Dharma. Wo könntest du den Geist finden? Muss man erstmal verstehen, was die drei Welten sind. Die drei Welten sind die Welt der Begierde, Kama Rupa, die Welt der Form, Rupa Dhatu, und die formlose Welt, Arupa Dhatu. Also Kamadhatu, Upadhatu, Arupadhatu. Die Welt der Begierde ist unsere alltägliche Welt, die wir kennen. Wir kommen aus dieser Welt, das ist das, was wir täglich erleben. Und wenn wir einen spirituellen Weg einschlagen, stellen wir fest, wir werden in dieser Welt nicht glücklich. Wenn wir immer versuchen, unsere Begierden, unsere Wünsche zu befriedigen, macht uns das immer noch nicht glücklich. Ein chinesisches Sprichwort sagt, zu versuchen, ans Ende der Wünsche zu kommen, indem man sie sich erfüllt, ist der Versuch, Feuer mit Stroh zu löschen. Sinnliche Wünsche sind aus buddhistischer Sicht auch geistige Wünsche, geistige Errungenschaften, Erlebnisse, Fähigkeiten erwerben oder sowas, sind alle begrenzt, sind alle vergänglich und machen nicht glücklich. Wenn man das erkannt hat, dass es einen nicht glücklich macht, immer alles zu kriegen, was man will, oder dass die Probleme erst anfangen, weil man alles kriegt, was man will. Weil dann sofort der nächste Wunsch auftaucht und ich nie glücklich werde, nie zufrieden bin. Kommt man auf die Idee, dass man woanders suchen muss. Dass das Glück woanders ist. Und dann fängt man an zu meditieren, zu sitzen. Die Welt der Form, Rupa, die Welt der Materie, ist keineswegs das, was man jetzt zunächst darunter verstehen könnte, diese normale materielle Welt, sondern es ist ein Bereich der Meditation. Die ersten vier Versenkungsstufen bilden Rupa Dhatu. Das heißt, es sind Versenkungsstufen, die immer noch mit einer Form Wahrnehmung verbunden sind. In den Unterweisungen, wie man die Versenkungsstufen erreicht, ist das immer der erste Schritt, den man machen muss. Man muss zumindest zeitweise, Gier und Hass aufgeben. Verblendung kann man auch nicht zeitweise aufgeben. Verblendung ist dann aufgegeben, wenn man den Weg zu Ende gegangen ist. Aber Gier und Hass kann man zeitweise aufgeben, so dass sie gerade nicht wirken. Das heißt, die sind dann nicht immer verschwunden, aber ich kann sie eine Zeit lang abstellen. Und das ist die Vorbedingung für den Eintritt in die Meditationsbereiche. Ein Geist, der die ganze Zeit von Gier, Hass, also von haben wollen oder nicht haben wollen, hin und her getrieben wird, ist nicht in der Lage, Meditation zu üben. Umgekehrt, wenn ich das schaffe, eine Zeit lang Gier und Hass zu deaktivieren, mich von ihnen abzuwenden, ihnen keine Aufmerksamkeit zu schenken und zu sagen, jetzt nicht. Und die Bedingungen geeignet sind, dann kann ich in die Meditationsbereiche, in die Versenkung eintreten. Die ersten vier Versenkungen, die körperlichen Versenkungen, beginnen mit Gedankenfassung, das heißt Kontrolle über die eigenen Gedanken haben. Das heißt nicht, dass die Gedanken weg sind, aber ich kann bestimmen, was ich denke. Dann in der nächsten Stufe ein Verebben der Gedanken. Erstmal ein Gefühl von Freude bewirkt. Diese Freude kommt einfach daher, dass ich meinen Gedanken nicht mehr ausgesetzt bin. Dass diese Schar von Affen, die durch meinen Geist tobt, endlich mal Ruhe gibt. Darauf folgt ein Zustand, der als Glückseligkeit beschrieben wird. Das ist eigentlich eine Verfeinerung des vorherigen Zustands. Die Freude in der zweiten Versenkungsstufe ist eigentlich dadurch bedingt, dass ich mich über etwas freue, was weggefallen ist. Und die ist ziemlich unruhig deswegen. Glückseligkeit ist dann, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat und auch diesen Kick nicht mehr braucht. Das heißt, wenn man auch diese Freude nicht mehr so ernst nimmt, weil der Geist weiter ruhig geworden ist. Und da einfach ein tiefes Gefühl von Glücklichsein da ist. Die nächste Stufe, die man erreichen kann, wenn auch dieses Glücklichsein weg ist, ist Gleichmut. Das ist die höchste der körperlichen Versenkungsstufen. Wirklich Gleichmut. So wie wir gestrickt sind, kommt uns Gleichmut jetzt natürlich nicht als Steigerung vor oder positiver, weil wo ist denn das schöne Gefühl der Glückseligkeit? Das ist dann weg. Weil auch diese Glückseligkeit, auch diese Wahrnehmung, dass das ein angenehmes Gefühl ist, immer noch eine Anhaftung ist. Immer noch ein sich herausnehmen aus der Welt meines Erlebens und ein Bewerten, das ist gut, das ist schlecht. Im Gleichmut verschwindet das. Das heißt nicht, dass diese Gefühle nicht mehr da sind, aber sie spielen keine Rolle mehr. Nämlich im Gleichmut. Im Gleichmut ist das Gefühl, zu sitzen wie ein Berg, egal was passiert, ob es stürmt, ob die Sonne scheint, das ist alles egal. Das ist dem Berg vollkommen egal. Es bringt ihn nicht aus dem Konzept, es beunruhigt ihn nicht. Und er wartet nicht darauf, dass der Regen endlich vorbei ist und er wartet auch nicht darauf, dass es endlich wieder kühler wird, weil die Sonne zu heiß ist. Der Berg ist einfach nur der Berg. Und alles, was ist, ist gut, wie es ist. Das ist Gleichmut. Keinen Widerstand mehr haben gegen irgendetwas, was ich erlebe, und keinen Wunsch, irgendetwas anderes zu erreichen. Das ist die höchste der körperlichen Versenkungen. Aus den körperlichen Versenkungen, aus dem Gleichmut heraus, gibt es dann den Übergang in die subtilen oder feinkörperlichen oder überweltlichen Versenkungen. Die heißen deswegen körperlos, weil in ihnen das Empfinden des eigenen Körpers aufhört. Wenn man lange genug im Gleichmut sitzt und kein Interesse mehr daran hat, wie es mir geht, wie es meinem Körper geht, wie sich irgendetwas anfühlt, dann reduziert sich das Wechselspiel zwischen meinem Geist und meinen Wahrnehmungen. Normalerweise, wenn wir irgendeine Empfindung haben, bewerten wir sie meistens als angenehm oder unangenehm. Und sobald sie unangenehm ist, reagieren wir darauf. Und so halten wir den Samsara in uns eigentlich am Laufen. Dass wir immer wieder darauf reagieren, immer wieder ein bisschen was ändern, ein bisschen rumtricksen, um aus diesem Erleben herauszukommen und dadurch wieder ein neues Erleben erzeugen, was dann wieder seine kleinen Widrigkeiten hat, an denen wir dann wieder rumfummeln. Aus dem Gleichmut heraus gibt es die Möglichkeit, das sein zu lassen. Das heißt, vielleicht kommen noch diese Impulse, ein Pieksen, aber es ist egal. Ich weiß vielleicht auch, dass es unangenehm ist, aber mehr ist es nicht. Es ist nur unangenehm. Und ich reagiere nicht drauf. Durch dieses Nicht-Reagieren verschwindet das Bewusstsein meines Körpers. Und wenn mein Körper mir nicht mehr bewusst ist, dann ist mir auch nicht mehr bewusst, dass ich auf diesen Körper begrenzt bin. Dadurch, dass wir die ganze Zeit hin und her zappeln, macht mir das immer klar, das bin ich, das ist mein Körper. Hier fängt er an. Da, wo mein Knie die Matte berührt, da fängt mein Körper an. Hier ist nicht mehr mein Körper und da hinten schon gar nicht. Und weil wir das, was wir sind, zu einem großen Teil über unseren Körper definieren, sagen wir auch, unser Geist hört da auf. Mein Geist gehört zu meinem Körper. In unserem wissenschaftlichen Modell wird der Geist durch das Gehirn hervorgebracht. Also, was nicht im Körper ist, ist es auch nicht im Geist. So begrenzen wir uns. Wenn ich die Wahrnehmung des Körpers verliere, dehnt sich mein Bewusstsein auf. Und mein Geist wird sich auf einmal bewusst, dass er alles ist. Es gibt systematische Übungen, wie man da hinkommt. Das heißt, man fängt dann damit an, sich vorzustellen, dass man zum Beispiel auf einer Mondscheibe sitzt, oder auf einer silbernen, runden Scheibe, oder eine Mondscheibe in sich hat. Und dann stellt man sich vor, dass sie sich langsam ausdehnt. Fängt als kleiner Punkt an, in der Mitte meines Körpers oder direkt unter mir, und dann stellt man sich vor, dass sie langsam wächst. Immer weiter. Irgendwann ist sie ein bisschen größer als mein Körper. Und dann lasse ich sie weiter wachsen. Dann geht sie da bis zur Wand und da bis zur Wand und da bis zur Wand. Und wenn ich es dreidimensional mache, ist es eben auch eine Kugel, eine Sphäre, die sich immer weiter ausdehnt. Und vor allem seid ihr alle mit da drin. Ihr seid alle ich. Alles, was ich erlebe, alles, was ich höre, alles, was ich sehe, alles, was ich denke, bin ich. Alles. Das heißt, diese Trennung zwischen hier bin ich und da ist die Außenwelt, wird in den formlosen Versenkungen aufgehoben. Und ich lasse meinen Geist so weit werden, wenn ich das systematisch übe, wie den Raum. Und unsere Vorstellung vom Raum ist einfach, dass er unbegrenzt ist. Wir können uns nichts vorstellen, was außerhalb von Raum ist. Wenn wir uns das mal vorstellen, das ganze Universum wäre eine große Kugel, dann fragen wir uns sofort, was ist außerhalb der Kugel? Das ist doch immer noch Raum. Die Kugel muss da irgendwo drin sein. Das heißt, so wie unser Geist arbeitet, ist alles Raum. Und in dieser ersten formlosen Versenkung versuchen wir einfach, diesen Raum wahrzunehmen. Komplett. Erstmal nur als Vorstellung. Und es wird dann auch ein Gefühl. Es wird wirklich ein Gefühl, was ich wirklich so wahrnehme. Dass ich nicht dieser Körper bin, sondern dass der Raum und damit ich sich unendlich weit ausdehnt. Die nächste Stufe heißt dann Bewusstseinsunendlichkeit. Das bedeutet eigentlich nur, dass ich mir klar mache, dass alles das, von dem ich jetzt wahrnehme, dass ich es bin, dass es nicht von mir getrennt ist, dass das alles in Wirklichkeit Bewusstsein ist. Dass es nur in meinem Bewusstsein existiert. Dass es ohne mein Bewusstsein auch nicht da ist. Dass das sein Wesen ist. Das ist Bewusstsein. Der Raum und Bewusstsein ist dasselbe im Erleben dieser Stufe. Alles ist Bewusstsein. Das ganze Universum ist Bewusstsein. Als Konsequenz dieser Stufe und dieses Erlebens ergibt sich dann nicht auf dem Weg einer logischen Erkenntnis, sondern auch wirklich als Erfahrung, dass nichts da ist. Im vorigen Schritt haben wir erkannt, alles ist Bewusstsein. Alles ist Bewusstsein bedeutet aber auch, etwas, was nicht bewusst ist, existiert nicht. Das heißt, Bewusstsein funktioniert nur, wenn da etwas ist, das sich dessen bewusst ist. Wenn dieses Bewusstsein verschwindet, dann ist auch das, was in diesem großen Universum drin ist, auf einmal verschwunden. Wenn das Bewusstsein verschwindet, ist auch die Welt weg. Denn die Welt besteht aus nichts anderem als Bewusstsein. Alles ist Bewusstsein. Diese Erkenntnis, diese Erfahrung hat als Konsequenz, dass wenn das Bewusstsein wegfällt, dass nichts mehr da ist. Die Meditationsanweisung, um dahin zu kommen, ist, sich vorzustellen, dass man in einen großen Raum kommt, voller Menschen, und dass sie auf einmal weg sind. Und ich allein in diesem Raum stehe, vollkommen leer. Alles ist weg. Alles ist weg. Nichts ist da. Alles leer. Das ist eine andere Form von leer, als die buddhistische Leerheit meint. Das ist wirklich eine negative Leerheit. Das ist das Fehlen von etwas. Das komplette Fehlen von allem. Komplett noch nicht, denn es gibt noch dieses Erleben. Dieses Erleben davon, dass nichts da ist. Und dazu muss es immer noch jemand geben, der das erlebt. Irgendjemand muss dieses Erleben haben, da wo eben noch was war, ist jetzt nichts mehr. Alles leer. Und in der Konsequenz verschwindet als letztes auch der Wahrnehmende. Und diese letzte Stufe heißt weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung. Und die ist einfach auch dadurch gekennzeichnet, dass sie etwas instabil ist. Denn in dem Moment, wo sie betreten wird, verschwindet das Erleben dieser Stufe, weil es gibt kein Wahrnehmenden mehr. Das heißt, dieses Wahrnehmen, Nicht-Wahrnehmen kann eigentlich immer nur als Übergang wahrgenommen werden. Das heißt, man kann aus dieser Stufe wieder zurückkommen und feststellen, dass sich etwas geändert hat. Aber dass ich nichts wahrnehme oder dass keine Wahrnehmung mehr da ist, kann ich nicht wahrnehmen. Das ist das Wesen von Nicht-Wahrnehmung. Das heißt, diese Stufe oszilliert ständig hin und her. Und sie ist nicht stabil. Das sind die vier formlosen Versenkungen. Und das ist die oberste der drei Welten. Wenn wir mit Sitzen anfangen, mit Buddhismus anfangen, dann möchten wir gerne in diese oberen Welten reinkommen, die unserem Alltagsbewusstsein nicht vertraut sind, weil wir Kama Dhatu, die Welt der Begierde, ja schon kennen. Und wenn, da wissen wir, dass sie scheiße ist. Also wollen wir in die anderen. Weil da, wo ich bin, ist es nicht gut, also muss ich woanders hin. Und das versprechen wir uns dann von der formlosen Welt oder von den körperlichen Versenkungen. Und das sind auch sehr angenehme Zustände. Mein Leiden ist weg, mein Umhergetriebenwerden ist weg. Es ist sehr friedlich, mein Geist ist sehr ruhig und mein Geist ist frei von der normalen Bindung an Objekte. In der Welt der Gier, unserer normalen Welt, sind wir fest davon überzeugt, dass wir glücklich werden, wenn wir etwas kriegen. Ein materielles Objekt, eben den Stock, den ich toll, den ich habe. Wenn mir jemand den Stock wegnimmt, bin ich unglücklich. So funktioniert unser normales Gierbewusstsein. Die Erfahrung in den Versenkungsstufen ist, ich brauche diese äußeren Objekte nicht. Die machen mich nicht glücklich. Das ist sogar eigentlich umgekehrt. Ich kann diese Bereiche erst betreten, wenn mir das klar ist und wenn ich sage, ich verzichte drauf. Das ist genau das, was ich tue, wenn ich in diese Bereiche eintrete. Wenn ich sage, ich lasse Gier und Hass hinter mir, dann heißt es, ich verzichte eine Zeit lang darauf, dem hinterherzulaufen. Irgendwelchen Sinnesobjekten, irgendwelchen Erfreuungen, was auch immer, Ablenkungen, Zerstreuungen. Ich verzichte auf die Vorstellung, ich müsste irgendetwas anderes kriegen, was gerade nicht da ist, um glücklich zu sein. Und daraus entsteht das Glück dieser Meditationszustände. Sehr angenehm, sehr ruhig und aufsteigend in ihrer Ruhewirkung. Ja, leider gibt es auch in denen kein Dharma. Auch in den Versenkungsstufen ist der Dharma nicht. Das ist das, was der Buddha herausgefunden hat, womit er eigentlich auch anfing. Das war auch sein Weg. Er hat angefangen, neben Askeseübungen hat auch Yoga-Übungen betrieben. Er hat systematisch Meditation erlernt. Er hat diese Versenkungsstufen erlernt und sie später auch beschrieben. Und hat festgestellt, sie funktionieren nicht. Sie funktionieren nicht für das, was er vorhatte. Der Buddha wollte befreit werden vom Leiden. Er wollte keine schönen Zustände, zeitweilig sind, sondern er wollte wirklich befreit werden. Und das Problem mit den Versenkungszuständen ist, so schön sie sind, und sie sind auch hilfreich, wenn man sie als Werkzeuge benutzt, wenn sie zu Anhaftungen werden, werden sie ein schweres Problem. Weil sie sehr intensiv sind von der Wahrnehmung, intensiver als unser Alltagsbewusstsein, weil sie einfach konzentriert sind und die ganzen Ablenkungen ausgeblendet sind. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie, wenn man bestimmte Drogen nimmt, die einfach das Bewusstsein verändern, die auch eine sehr intensive Erfahrung machen, die von der Alltagserfahrung vollkommen entfernt ist. Sehr interessant für den Geist. Diese Zustände sind einfach nicht dauerhaft. Und noch schlimmer, das ist die Parallele zu den Drogen, wenn ich dann da rauskomme, ist meine Alltagswelt viel, viel schlimmer. Nicht so schlimmer, als in irgendeinem oberen Jhana rumzuhängen und dann plötzlich auf die Straße zu müssen und den Junkies da zu begegnen, wenn sich gerade um eine Flasche Bier streiten. Oder dass das Telefon klingelt oder die Nachbarn sich anschimpfen oder der Rasenmäher angeht, was auch immer. Das heißt, die Ruhe, die man da bekommt, ist einfach eine bedingte Ruhe, das ist eine zeitweise Ruhe. Das ist nicht der Frieden, von dem der Buddha geredet hat. Nicht das, was das Ziel seiner Lehre ist, sondern es ist einfach nur eine interessante Erfahrung, die man machen kann. Die Jhanas kann man wirklich als Werkzeuge benutzen, um seinen Geist ein bisschen zu zähmen, wenn man das systematisch einübt und man feststellt, dass man gerade sehr in einem gierverhafteten Denken drinsteckt, kann man zum Beispiel Versenkungszustände üben. Und wenn man stirbt, sagt man, wenn man stirbt, physisch stirbt, ne? Also wenn ihr sterbt, ist es gut, wenn ihr die Versenkungszustände kennt. Denn es wird empfohlen, dieses Leben im Gleichmut zu verlassen. Wenn ihr das denn könnt. Im Gleichmut deshalb, weil wenn man der Theorie glaubt, dass es so etwas wie Wiedergeburt gibt, dann ist der Gleichmut das, was verhindert, dass man sich den nächsten neuen Körper greift. Wenn man sich in diesem Zustand getrennt hat von Gier und Hass, die haben wollen und nicht haben wollen. Und das sind die Hauptursachen dafür, dass man sich eine neue Geburt wählt und was für eine Form von Geburt man sich wählt. In den drei Welten gibt es kein Dharma. Wo könntest du den Geist finden? Wenn also das, worum es geht, da nicht zu finden ist, was muss ich dann tun? Oder was kann ich denn dann tun? Das ist die buddhistische Antwort auf das Leiden, auch wenn es eine Mahayana-Antwort ist, aber auch der ursprüngliche Buddhismus würde sie gar nicht anders beantworten. Die Antwort auf die Frage, wie soll ich mit dem Leiden umgehen, ist in nahezu allen anderen Religionen, es gibt da einen Ort. Also jetzt nicht gerade hier, das woanders, oder dafür musst du erst sterben, aber da wartet auf dich und da ist alles gut. Und diese Versprechen der Religion sind einfach deswegen so erfolgreich, weil wir das alle hören wollen. Und deswegen versuchen auch Buddhisten, das in den Buddhismus hinein zu interpretieren. Das ist der ganze Hintergrund für diesen Amitabha-Buddhismus. Du musst nicht üben. Du hast sowieso nicht die Chance, deinen Geist zu disziplinieren, an dir selbst zu arbeiten. Alles, was du tun musst, ist an Amitabha zu glauben und solange seinen Namen zu rezitieren, bis er dir ein Traum erscheint. Wenn du das geschafft hast, kommst du nach dem Tod in das westliche Paradies. Und das westliche Paradies, was Amitabha extra für Leute wie dich gemacht hat, hat quasi eine Schienenverbindung zum wirklichen Nirvana. Das ist ein so günstiger Bereich, dass man da auch nichts tun muss. Aber da ist die Sicherheit. Wenn man es dahin geschafft hat, ist man in Sicherheit. Alle Religionen versprechen uns Sicherheit. Fast alle. Der Buddhismus tut es nicht. Der Buddhismus verspricht uns genau das Gegenteil. Sowas gibt es nicht. Diesen Scheiß, diese komische Vorstellung von diesem Luftschloss auf der anderen Seite, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das wirst du auch nicht durch Übung erlangen. Und je eher du das verstehst, desto besser. Solange du hinter diesem Luftschloss herrennst, leidest du. Denn, das sagt der Buddha, die Ursache für Leiden ist Gier. Die Ursache für Leiden ist etwas haben wollen, was nicht da ist. Ajahn Chah sagt mal zu einer alten Frau, die aufs Sterben zugeht, dass der Wunsch, dass sie jetzt nicht stirbt, dass ihr Körper jetzt nicht alt wird, dass ihre Körperteile, Körperbestandteile sich nicht auflösen, das ist der Wunsch, dass eine Ente ein Huhn ist. Eine Ente ist kein Huhn. Und es bringt nichts, sich das zu wünschen. Und auch wenn ich mein ganzes Leben darauf verschwende, es dazu zu bringen, dass aus einer Ente ein Huhn wird, wenn ich nicht gerade Gentechniker bin, werde ich das nicht hinkriegen. Es ist einfach Zeitverschwendung, Energieverschwendung. Und auch die Frage, wo könntest du den Geist finden, bezieht sich auf genau das Gleiche. Der Wunsch, den Geist zu finden, der Wunsch, den Geist unter Kontrolle zu bekommen, das wir implizit meistens haben, wenn wir anfangen zu sitzen, hat genau den gleichen Hintergrund. Wenn ich meinen Geist unter Kontrolle kriege, indem ich mich ja von dem ganzen materiellen Zeugs getrennt habe, mein Geist ist viel wichtiger. Wenn ich meinen Geist unter Kontrolle bekomme, und zwar endgültig, dann bin ich endlich frei. Ich muss nur noch irgendeinen Trick rausfinden. Und sitzen, Zen üben, besteht viele Jahre darauf, den Trick rauszufinden. Und immer wenn der nächste Lehrer um die Ecke kommt, hat er irgendeine andere Technik. Atemzählen. Mit Atemzählen fangen wir alle an. Deswegen beeindruckt uns das nicht. Aber wir können das natürlich variieren. Wir können zum Beispiel mal den Atem rückwärts zählen. Von 10 runter auf 1. Hat eine ganz andere Wirkung, verspreche ich euch. Hat's auch erstmal. Weil euer Geist das nicht kennt. Und das Ego denkt, oh geil, neue Übung. Ausprobieren. Tatsächlich, das ist anders. Das funktioniert jetzt ja. Bis es dann genauso langweilig wird wie das andere. Dann funktioniert es nicht mehr. Dann brauche ich die nächste Übung. Dann könnte ich zum Beispiel Achtsamkeit auf den Atem üben oder ich könnte mir eigentlich auch mal eine Einweihung geben lassen. Bei den Tibetern. Das wirkt ja durch diese Farben, das wirkt ja auf den ganzen Körper, das wirkt auf die drei Geheimnisse. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen intensiver, als einfach nur den Atem zu zählen. Da passiert auch richtig was. Und da gibt es ja auch einen Stufenweg. Das heißt, diese ganze Zeit besteht da drin, nach Tricks zu suchen. Brad Warner sagt über Zen, es ist boring. Zen ist langweilig. Echt? Zen ist wirklich langweilig. Langweilig in dem Sinne, dass das, was ich suche, wenn ich mich auf diesen Weg mache, nicht kommt. Und das ist gut so, weil das Ich, was losgeht, sich auf die Suche macht und sagt, ich will befreit werden, ist das Problem. Und wenn es das kriegt, was es möchte, bewegen wir uns einfach immer weiter in der gleichen Mühle. Das ist die Vorstellung der Wiedergeburten aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich physische Wiedergeburten gibt, aber diese Wiedergeburt, die gibt es auf jeden Fall. Dass das Ich sich immer wieder neue Sachen erfindet und sich immer wieder irgendetwas ausdenkt, was woanders ist, was besser ist. Und wenn ich da erst wäre, dann wäre ich aus allen Problemen raus. Und damit baut es sich selbst auf. Und damit sorgt es dafür, dass das Ich von allen Dingen, die vergänglich sind, das Unvergänglichste ist. Es verändert sich zwar dauernd, es wechselt ständig seine Gestalt, besteht aus anderen Vorstellungen, aber dieser Prozess, dieser Ich-Prozess, der ist tatsächlich etwas, was sich dauernd reproduziert. Und das ist eigentlich auch das, worum es im Buddhismus geht. Es geht ja nicht darum, unsterblich zu werden. Das ist das, was der Buddha übrigens gesucht hat, als er loszog. Ne? Er hat diese drei Ausfahrten gemacht und hat Alter, Krankheit und Tod gesehen. Hat gesehen, dass er selbst sterben muss. Und ist auf diese existenzielle Menschheitsreise gegangen. Das Menschen suchen, seitdem wir uns erinnern können, das Gilgamesch-Epos, die älteste beschriebene Geschichte der Menschheit, handelt davon, wie werde ich unsterblich? Und auch der Buddha hat Unsterblichkeit gesucht, natürlich. Er hat eine Supertechnik gesucht, um aus der Sterblichkeit rauszukommen. Der Körper soll nicht sterben, der Geist soll nicht sterben. Und das ist natürlich das Allerwichtigste. Das ist viel wichtiger als alles andere. Sich darum zu kümmern, wenn es denn geht. Was der Buddha gefunden hat, ist eben nicht die Unsterblichkeit, sondern das Problem der Wiedergeburt. Das heißt, interessanterweise hat er das als Problem erkannt, dass sich das immer fortsetzt, und er gesagt hat, dass dieser Prozess an und für sich ist leidhaft, das ist Leiden. Dieses sich ständig wieder aufbauen, wieder etwas Neues versuchen, wieder scheitern, wieder etwas anderes ausprobieren, wieder denken, das macht mich glücklich, wieder feststellen, oh, es funktioniert nicht, wieder etwas anderes suchen, wieder feststellen, dass etwas, was ich lieb habe, was mir wichtig ist, was ich gern habe, verschwindet. Diese ständige, erneute Erfahrung macht mich unglücklich. Und das ist das Problem. Und diesen Prozess zu beenden, das nennt der Buddha Todlosigkeit. Todlosigkeit bedeutet, dieses Spiel aufzugeben. Dieses Spiel aufzugeben, ich muss irgendwo anders hingehen und da geht es mir besser. Und da ständig hinterher zu laufen. Wie kannst du den Geist finden? Den Geist finden, das ist eigentlich die Übungsempfehlung, die von vielen Lehrern gegeben wird. Versuche herauszufinden, wer es ist, der alle diese Wünsche hat, der glaubt, dass er etwas erlangen kann. Die berühmte Geschichte, wo der Patriarch zu Bodhidharma kommt und ihn bittet, seinen Geist zu beruhigen. Und er ihm sagt, bring mir deinen Geist, bezieht sich genau darauf. Der kommt zu Bodhidharma mit unserem ganz normalen Geist, dieser ganzen Unruhe, der da drin ist, so wie unser Geist immer ist. Und mit der Vorstellung, dass der Geist vollkommen anders sein könnte, dass er friedlich sein könnte, klar, kontrolliert, ruhig, unveränderlich. Und er möchte jetzt eigentlich, dass Bodhidharma zu ihm hingeht, ihm die Hand auflegt und auf einmal das Wasser des See Genezareth sich glättet in seinem Geist und die ganzen Wellen aufhören. Und Bodhidharma sagt einfach, bring mir deinen Geist, ich werde ihn für dich beruhigen. Er fordert also von seinem Schüler, dass er herausfindet, was das jetzt genau ist, was er dann beruhigt haben möchte. Was genau ist dein Problem? Auf welcher Ebene ist dein Problem? Wer nimmt dieses Problem wahr? In dem Moment, wo ich sage, ich habe ein Problem, und so denken wir die ganze Zeit, mir fehlt was, denken wir ständig in einer Subjekt-Objekt-Beziehung. Hier bin ich, ich habe ein Problem. Schiebe ich das Problem weg, geht es mir gut? Oder mir fehlt etwas, ich habe einen Mangel. Wenn ich das, woran es mir mangelt, bekomme, zu mir ziehen kann, dieses Objekt zu mir, zu dem Subjekt bringen kann, ist mein Problem gelöst. So unsere Vorstellung. Und die Empfehlung, suche deinen Geist, ist, das einfach zu unterbinden. Wenn du feststellst, dass dein Geist gerade so arbeitet, insbesondere dann, wenn du das feststellst, wenn du sehr in Gedanken von dir oder Hass bist, denn das ist genau ihr Wesen, Gedanken von dir und Hass bestehen, ganz extrem aus dieser ich muss etwas haben oder ich will etwas loswerden Vorstellung, dann kümmere dich nicht um die Objekte. Kümmere dich nicht darum, was du haben willst und kümmere dich nicht darum, was du nicht haben willst. Wenn es dein eigener Geist ist, der Zustand deines eigenen Geistes, kümmere dich nicht darum. Kümmere dich nicht um den Inhalt. Kümmere dich nicht um die Objekte. Wenn du dich um diese Objekte kümmerst, dich zu ihnen in Beziehung setzt, wird dieses Rad sich immer weiter drehen. Immer und immer weiter. Daraus bestehen wieder Geburten. Wenn du deinen Geist, deine Aufmerksamkeit nicht auf diese Objekte richtest in dem Moment, sondern wenn du versuchst, ihn zurückzurichten auf dein Erleben, auf den oder die oder das, buddhistisch sagt man vielleicht besser das, was wahrnimmt, dann nimmst du diesem Objekt einerseits Kraft und du zerstörst diese Subjekt-Objekt-Beziehung, die für Leiden unbedingt erforderlich ist. Könnt ihr mal wirklich mal ausprobieren, wenn ihr leidet und ihr zurückgeht auf das reine Erleben und euch von dem Objekt trennt, dann könnt ihr nicht leiden. Dann könnt ihr feststellen, dass da irgendjemand leidet, dass euer armes Ich gerade nicht gut fühlt, aber ihr habt nichts damit zu tun. Wir springen natürlich immer wieder raus aus diesem Erleben. Einfach weil es auch sehr fremd ist für uns. Aber die Befreiung liegt nicht darin, woanders hinzugehen, unserer Gier oder unserem Hass nachzugeben, auch nicht unserer Gier nach spirituellen Erfahrungen, sondern einfach bei euch selbst zu bleiben. Bei euch selbst zu bleiben heißt wirklich bei eurem Erleben zu bleiben. Zurück zu dem zu gehen, was das erlebt, oder wer das erlebt. Und euch um das andere nicht zu kümmern. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr nichts finden. Ihr werdet keinen Geist finden. Das ist genau das, was Bodhidharmas Schüler passiert ist. Der hat wahrscheinlich, was in dem Koan nicht dargestellt wird, wahrscheinlich ist er 3 Tage lang verschwunden und hat gedacht, okay, ich muss in mein Geistbild bringen. Und wahrscheinlich ist er auch ein paar Mal zwischenzeitlich wiedergekommen. Gesagt, mein Geist ist mein Bewusstsein oder mein Geist ist mein Karma. Irgendwie sonst was. Und Bodhidharma hat ihn wahrscheinlich immer wieder weggeschickt. Das ist nicht dein Geist. Bring mir deinen Geist. Ich bin deinen wirklichen Geist. Ich soll ihn doch für dich beruhigen. Bring ihn mir. Und der hat einfach wahrscheinlich so lange danach gesucht, und zwar vergeblich, immer wieder, dass er es irgendwann verstanden hat. Dass es diesen Geist, um den es geht, dass es den gar nicht gibt. Dass es dieses Subjekt, was leidet, gar nicht gibt. Wenn ich mich auf dieses subjektive Empfinden konzentriere, dann verschwindet es. Ein Subjekt gibt es immer nur mit Objekten. Das heißt, wenn ihr euch darauf konzentriert, herauszufinden, was euer Geist ist, wer das erlebt oder was das erlebt, dann verschwindet diese Subjekt-Objekt-Trennung. Und auf einmal seid ihr schon da, wo ihr schon immer sein wolltet. Und dann braucht ihr auch nirgendwo mehr hinzugehen. Dann braucht ihr auch keinen Geist zu finden. Und dann könnt ihr auch lächelnd durch alle drei Welten gehen, ohne den Geist zu finden. Ja, viel Spaß beim Suchen. Vielen Dank.